NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Dezember 1980. Der Todestag der preußischen Prinzessin Victoria Luise, Tochter von Kaiser Wilhelm II.
Die Bundesrepublik Deutschland in den 1970er Jahren. Ein Land, in dem sozialdemokratische Kanzler
mehr Demokratie wagen
und eine junge Generation gegen überkommene Autoritäten kämpfen will. Aber wenn sie in Braunschweig zur Lesung kommt,
stand man Stange vor den Buchhandlungen, vor allen Dingen, wenn sie Signierstunden machte.
Ich habe die königliche Hoheit kennengelernt vor 15 Jahren.
Meine Kinder haben Beziehungen nach England und verehren sehr die Königin Elisabeth. Wir könnten das auch haben.
Die Gelegenheit möchte ich ja nun wahrnehmen, in Erinnerung an vergangene Zeit.
Sie signierte als Kaisertochter und Herzogin. Das wollte man.
7 Bücher über die Glanzzeit der Monarchie, Bücher der Herzogin, waren fast immer Bestseller.
Der 24. Mai war mein Hochzeitstag. Die eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten begannen am Tage vor der Hochzeit abends mit Richard Wagners Lohengrin.
In den Lesungen lässt Victoria Luise alles aus, was die Monarchie seit 1918 überrollt hat. Republik, Diktatur, Republik, es spielt keine Rolle. Mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik hat sie sich arrangiert.
Aber immer mit einem nicht republikanisch-demokratischen Verständnis.
Gerd Biegel, Historiker in Braunschweig.
Mit einem monarchischen Repräsentationsverständnis auch im bürgerlichen, in Anführungsstriche, Familienleben.
Die liebe Familie, wie soll man diese Herkunft je vergessen? Preußens Gloria, Jahrhunderthochzeit, hochfliegende Pläne des Vaters. 1918, alles in Scherben. Aber Victoria Luise,
Adelheid Mathilde Charlotte von Preußen,
bleibt die Kaisertochter, ein Leben lang. Victoria mit C, nach ihrer Urgroßmutter Queen Victoria. Mit einem anderen Verwandten teilt sie Äußerliches.
Victoria Luise hat ein sehr markantes Profil, vor allen Dingen auch ihre Nase, und ähnelt in zunehmendem Alter sogar sehr stark ihrem Urahnen Friedrich II.
Soll sehr wie ihr Vater gewesen sein, also wie der Kaiser selber.
Meint der Biograf Wilhelms II., John Röhl, in einer Arte-Dokumentation.
Pfiffig, nahm kein Blatt vor den Mund. Energisch.
Sie selbst wollte ja lieber ein Junge statt ein Mädchen sein.
Die Eltern haben schon 6 Söhne, als Victoria Luise am 13. September 1892 zur Welt kommt, als letztes Kind. Sie bewundert ihren Vater von klein auf, oft nur von Weitem.
Wissen Sie, in dem großen Palais in Berlin, Berliner Schloss,
erzählt sie einmal dem Braunschweiger Journalisten Eckhard Schimpf.
Da war das so, da konnte ich mit dem Dreirad die ganzen Flur runterfahren. Mein Vater hatte die Tür offen, so 100 Meter weiter. Da saß er am Schreibtisch.
Und macht Weltpolitik, die Jahre später in den Untergang führen wird. Ihre große Liebe verdankt Victoria Luise einem Unglück im Haus des Braunschweiger Herzogs, der in Österreich im Exil lebt. Der älteste Sohn des Herzogs kommt ums Leben.
Das war der erste, man sagt, erste prominente Autounfall 1912 in der Mark Brandenburg.
Prinz Heinrich von Hannover, der Historiker im Welfenclan.
Und nun war es so, dass sich der Kaiser und vor allem die Söhne sehr darum bemüht haben, dass man den Leichnam Georg Wilhelms dann auch versorgt und aufbahrt und so weiter. Und dafür hat sich dann mein Großvater, der jüngste noch Überlebende, beim Kaiser persönlich bedankt.
Die Kaisertochter ist bei dem Treffen dabei.
Prinz Ernst August machte einen tadellosen Eindruck. Bei mir selbst war es Liebe auf den ersten Blick.
Wilhelm II. Kommt diese Liebe sehr entgegen. Sie gestattet Versöhnung, erlaubt die Rückkehr des Herzogs auf den Thron in Braunschweig und konsolidiert Preußens Macht.
Denn es war ein Konflikt zwischen 2 bedeutenden Königshäusern in Hohenzollern und den Welfen seit 1866, der sich über die Bismarckzeit hin fortsetzte, und dabei ist der Ausgleich geschaffen zum ersten Mal.
Zur Hochzeit des Jahrhunderts im Mai 1913 reisen auch die wichtigsten Cousins des Kaisers an. Der russische Zar Nikolaus II. Und der britische König Georg V.
Nicht nur sahen sie aus wie Zwillinge, wie eineilige Zwillinge, sondern sie waren auch Bündnispartner zusammen mit Frankreich. Und sie waren Deutschlands Gegner.
In der Entente seit 1907. Wilhelm II. Weiß, im Ernstfall ist er eingekreist. Eine Verständigung mit beiden würde die Gefahr bannen. Doch die Friedensliebe ist in Europa längst zur hohlen Phrase verkommen. Alle rüsten auf. Attentate auf Angehörige der Monarchien schüren Unruhe. Krieg liegt in der Luft. Die pompös inszenierte Hochzeit ist der letzte große Tanz auf dem Vulkan.
Die ungezählten Menschenscharen waren von heller Begeisterung erfüllt. Sie wichen und wankten nicht. Jede Hofkutsche begrüßte man mit freudigen Zurufen.
Der Kaiser, immer in einer seiner 400 Uniformen, immer in Pose, voll in seinem Element.
So hat er sich immer vorgestellt, wie er Europa beherrschen sollte. Wir machen das unter uns, wir Monarchen, von Gott gekrönt. Du, Niki, und du, Georgi, und ich, Willi. Das ist die richtige Weltordnung, so sollte das eigentlich sein.
Gegen 17 Uhr betraten wir die Schlosskapelle. In der Kapelle hatten sich die zur Trauung geladenen Gäste eingefunden. Der Königin von England ging die Trauung so nah, dass sie schluchzend in Tränen ausbrach.
Die Feiern enden im Herzstück des Berliner Schlosses, dem Weißen Saal.
Der Ort, wo in einer großen Zeremonie Wilhelm II. Mit 29 Jahren auf dem Podest stehen muss und sagt, jetzt bin ich euer Kaiser und König. Das ist also im Weißen Saal passiert.
Am selben Ort wird Wilhelm II. Nur ein Jahr nach der Hochzeit erklären.
Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.
Der Rest ist Geschichte. Der Krieg geht verloren, der Kaiser dankt ab. Ernst August und Viktoria Luise amtieren nur 5 Jahre als Herzog und Herzogin in Braunschweig und gehen mit ihren Kindern, am Ende sind es 5, ins Exil nach Österreich, nach Gmunden am Traunsee.
Die Welt, in der wir damals lebten, war gemessen an der vergangenen Tage recht klein. Aber wir fühlten uns in ihr wohl. Für die Kinder war Gmunden ein Paradies.
Zugleich drücken finanzielle Sorgen, die Opfer fordern.
Wie den Verkauf des Kronschmucks und der als Welfenschatz weltbekannten Reliquien.
Es waren noch viele Leute dort, die eben noch versorgt werden mussten. Rentenzahlungen und so weiter, die waren ja alle nicht staatlich versichert, so wie man das heute kennt, nicht?
Mitte der 20er Jahre erhält die Familie im Zuge der Fürstenentschädigung Schloss Blankenburg im Harz zurück und zieht 1930 dorthin um.
Das noch bestehende größte Welfenschloss, das wir haben.
Berührungsängste mit den Nationalsozialisten kennt die Familie nicht wirklich. Private Filmaufnahmen zeigen, wie Viktoria und ihre Angehörigen den Arm recken zum Hitlergruß. Einmal empfangen sie den Diktator persönlich.
Als ehemals regierende Monarchen auf Augenhöhe zu sein mit dem starken Mann, der jetzt das Reich zunächst mal führte, vielleicht auch wieder den Rückweg in die Monarchie öffnen könnte.
Hitler interessiert, was man in England von ihm hält.
Und so kam es dann mal zu einem Treffen, mein Großvater, meine Großmutter und Hitler alleine. Und mein Vater erzählte mir nur, dass eben sein Vater dem Hitler versucht hat zu erklären, dass er weiter jetzt nicht gehen kann, weil England wird sich das weiter nicht gefallen lassen.
Das Treffen zeigt, so sieht es der Prinz,
dass auch meine Großeltern, der ehemalige regierende Herzog von Braunschweig, eigentlich kein politischer Mensch war. Er hat sich versucht, doch sehr zurückzuhalten.
Die Nähe zum System ist unbestritten, sowohl zum System an sich als auch zu Hitler. Verstärkt übrigens durch Viktoria Luise, eher mit etwas Distanz durch Ernst August.
1938 geben beide ihre Tochter Friederike dem künftigen griechischen König Paul zur Frau. Wieder eine Traumhochzeit im Jahr vor der Katastrophe eines Weltkriegs. Er wird die Familie aus Blankenburg vertreiben. Der Harz liegt in der sowjetisch besetzten Zone. Mit Hilfe britischer Truppen gelangt die Herzogsfamilie nach Schloss Marienburg bei Hannover.
In der Marktkirche zu Hannover wurde der 37-jährige Prinz Ernst August von Hannover mit der 25 Jahre alten Prinzessin Ortrud von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg kirchlich getraut.
Nach der Hochzeit ihres Ältesten 1951 endet Viktoria Luises glücklichste Zeit im Leben. 1953 stirbt ihr Ehemann und es bleiben neben allem sozialen Engagement Einsamkeit und Probleme zurück.
Sie wollte repräsentieren als Tochter des Kaisers, als Repräsentantin des Welfenhauses und davon ging sie auch nicht weg.
Zum Ärger ihres Sohnes Ernst August.
Er wollte der Chef des Hauses alleine das Haus nach außen in der Öffentlichkeit entsprechend vertreten. und keine Einflussnahme der Witwe. Sie haben sich ununterbrochen, auch öffentlich in den Medien, gestritten.
Mein Sohn will mich wegsperren und verhungern lassen, schreibt sie ihrem Pfarrer.
Sie erwartete entsprechend dem Ehevertrag von 1913 einen fürstlichen Witwenresidenz mit Unterhaltung und eine Apanage jährlich von 200.000 Goldmark.
Was Ernst August zurückweist.
Und baut eine Apanage monatlich von 3.000 D-Mark an.
Ein Freundeskreis hilft. Von ihm wird der früheren Herzogin eine Mietwohnung an der Stresemannstraße im Braunschweiger Ortsteil Riddagshausen zumindest mitfinanziert. Die Nachbarin Ingeborg Borek erinnert sich im Interview auf der Homepage der Braunschweiger Stiftungen an eine intensive Beziehung.
Wenn sie denn manchmal abends bei uns war, dann war das schon manchmal ein bisschen mühsam, weil wir müde waren, aber sie nicht.
Mit Haltung, Humor und unerschütterlichem Standesbewusstsein lässt sich die Tochter des Kaisers bei vielen öffentlichen Anlässen blicken.
Durch die enge Förderung der Bundeswehr und die Verbindung dazu hatte sie von der Bundeswehr einen Fahrer gestellt bekommen, der sie dann mit ihrem VW Käfer durch ganz Niedersachsen fuhr.
Die Kameras sind gern dabei, bei der morgendlichen Gymnastik im Park, beim bescheidenen Mahl der alten Dame.
Knäckebrot, ein wenig Butter und einige Scheiben Schinken, hier gefällig für die Kamera dekoriert, sind die tägliche Nahrung. Die Apanage ist seit 1963 eingefroren und erst der Erfolg der Bücher brachte finanzielle Aufbesserung.
Dabei wollte sie, Viktoria Luise, erst gar nicht schreiben.
Ich habe immer mich furchtbar dagegen gesträubt, aber meine Bekannten und auch meine Verwandten haben gesagt, ich wäre die Letzte von der Familie und eben das Bindeglied zu der alten Generation und zu der Jugend.
Von der so etwas wie Fernpost kommt.
Was mich besonders gefreut hat, denn ich wollte ja auch nur der Jugend das mitteilen, was wirklich die Wahrheit gewesen ist.
Die Wahrheit?
Diese Bücher sind historisch gesehen geschichtsklitternd und gleichzeitig auch eine Verherrlichung ihres Vaters, des Kaisers.
Ihr Vater war ja, da bin ich überzeugt, der war ADS-krank, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, intelligent, sprach mehrere Sprachen, schoss über jedes Ziel hinaus. Und so ein bisschen hatte das auch Viktoria Luise. Sie war auch so eine Frau, die, sagen wir mal, immer so ein bisschen über alles hinausgeschossen ist.
Bis heute ist nicht klar, ob sie wirklich die Autorin ist. Der Verdacht fällt auf ihren Verleger, Leonhard Schlüter, der in den 50ern für ein paar Tage Kultusminister in Niedersachsen ist, bis er wegen stürmischer Proteste zurücktreten muss.
Ein mehr als rechtslastiger Verleger, darüber hinaus auch eine sehr windige Person, der wahrscheinlich auch das meiste der Einnahmen, die damit verbunden waren, in seine eigenen Hände genommen hatte.
So wie es früher war, wird's nie mehr sein.
So wie es früher war, so wird's nie wieder. Volkstümliches Ständchen für eine königliche Hoheit. Viktoria Luise, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg, Prinzessin von Preußen und letzte Kaisertochter, feiert heute ihren 85. Geburtstag. Prosit, königliche Hoheit, und Happy Birthday, liebe Vicky.
Wir sind froh, dass wir Sie haben.
Nicht oft hat der Braunschweiger Löwe so viel Verehrervolk auf dem historischen Burgplatz gesehen.
Am 11. Dezember 1980, heute vor 40 Jahren, stirbt Viktoria Luise.
Ihre Furchtlosigkeit war wie eine ansteckende Gesundheit,
sagt der Vikar im Braunschweiger Dom zur Trauergemeinde, darunter der Schwiegersohn, der frühere König von Griechenland, oder die Enkelin Sophia, Königin von Spanien. Der Historiker Professor Gerd Biegel kommt erst Jahre nach ihrem Tod als Direktor des Braunschweigischen Landesmuseums in die Stadt. Die Verehrung für Viktoria Luise spürt er noch immer.
Ich kam mir vor wie ein republikanischer Rebell aus dem Südwesten Deutschlands, der in eine bürgerlich überdauerte Monarchie gelangte.
Viel später stellt Biegel anlässlich eines runden Ehejubiläums ein Gemälde des Brautpaares von 1913 aus.
Die Leute haben geknickt vor dem Bild, ich konnte es nicht glauben, aber es war so.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Viktoria Luise von Preußen, die am 11. Dezember 1980 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.